Der erste Abschnitt in der Wissenschaft der Logik beginnt mit Sein und fängt daher auch an mit Sein, reines Sein, ohne alle weiteren Bestimmungen. Versuchen wir uns einmal ein solches reines Sein ohne alle weiteren Bestimmungen vorzustellen, und zwar mal ganz radikal vorzustellen. Also stellen wir uns ein Sein vor, mal so als Experiment, und versuchen das völlig ohne Bestimmungen, ohne Unterscheidungen vorzustellen. Wo landen wir da? Dies mündet in den Versuch, sich einen völlig leeren, unbestimmten, durch nichts unterschiedenen Vorstellungsgegenstand vorzustellen. Doch woran ist dieser zu fassen? Zunächst einfach nur negativ an seiner Unbestimmtheit, an seiner Unmittelbarkeit, daran, dass er nicht unterschieden ist und ohne Inhalt. Es erweist sich, dass die Vorstellung vom reinen Sein, also eine nicht basale, nicht überbietbare basale Vorstellung ist. Es ist sozusagen auch die Unvorstellung. Doch so eine Unvorstellung ist zugleich ja auch eine Vorstellungslosigkeit. Aber eine Vorstellung, die sich als Vorstellungslosigkeit auszeichnet, ist keine mehr. Entsprechend lautet Hegels Schlusssatz bei dieser Einführung des Seins: Das Sein, das Unbestimmte, Unmittelbare, ist in der Tat nichts und nicht mehr und nicht weniger als nichts. Ein solches vollkommen bestimmungsloses Sein ist also dasselbe wie Nichtsein. Oder kurz, es ist nichts. Entsprechend bei Hegel, das Sein ist nichts. Also dieser Satz. Aber was ist dieses Nichts? Hegel dazu: Nichts, das reine Nichts. Es ist einfache Gleichheit mit sich selbst, vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit, Ununterschiedenheit in ihm selbst. Versucht man sich jetzt etwa auf der anderen Seite ein reines Nichts vorzustellen, so ist das Einzige, was angetroffen werden kann, eine Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit. Doch das war ja schon das Kennzeichen vom reinen Sein. Genau diese Bestimmungen haben wir auch schon beim reinen Sein angetroffen. Das reine Sein und das Nichts sind hinsichtlich ihrer Bestimmungslosigkeit dasselbe. Sie sind beide nicht bestimmt, also bestimmungslos. Dennoch würde man beim reinen Sein sagen, dass es bestimmungslos ist, weil es noch nicht bestimmt ist. Es ließe sich ja bestimmen. Auch wenn es dann nicht mehr das reine Sein ist, sondern ein bestimmtes Sein. Es ist aber noch Sein. Anders beim Nichts. Sobald eine Bestimmung an es herantritt, ist es kein Nichts mehr, sondern ebenfalls ein irgendwie geartetes bestimmtes Sein. Man würde ja nicht sagen, ein bestimmtes Nichts. Das Sein bietet somit die Möglichkeit, bestimmt zu werden, während das Nichts die Möglichkeit nicht bietet. Man sieht, das reine Sein und das Nichts sind inhaltlich gesehen dieselben. Sie haben denselben Inhalt, nämlich keine Bestimmung. Sie sind verschieden hinsichtlich ihrer Form, ihrer Funktion. Weil das reine Sein lässt sich bestimmen, während das Nichts sich nicht bestimmen lässt. Wie aus den Erläuterungen sicherlich ersichtlich geworden ist, führt der Satz „Das Sein ist das Nichts“ etwas vor. Heutzutage würde man sagen, es ist ein performativer Satz, denn indem der Satz gesagt wird, führt er zugleich was vor. Wie bei performativen Sätzen sind sowas wie eine Sektflasche an ein Boot zu werfen, ich taufe dich auf den irgendwas. Also die Aussage und das Tun ist dasselbe in dem Moment. Oder ich verspreche dir morgen zu kommen, ist schon im Ausspruch eine Selbstverpflichtung mir gegenüber, beispielsweise. Genau. Also der Satz, das Sein ist das Nichts, führt etwas vor. Denn indem er gesagt wird, führt er nämlich sowohl Identität als auch Nicht-Identität vor. Und zwar gleichzeitig. Das Sein ist das Nichts, ist also die elementarste Vorführung der berühmten Formel Identität der Identität und Nicht-Identität. Allerdings muss man zu dieser Formel sagen, und deswegen sage ich auch bewusst Formel, Hegel benutzt die selbst meistens im Vorwort oder in Erläuterungssätzen. Das ist kein theoretischer Begriff bei ihm. Der Satz, das reine Sein ist das Nichts, ist kein Aussagesatz. Also Aussagesätze wären, haben eine Form wie zum Beispiel X ist P, der Baum ist grün oder sowas. Man hat irgendeinen Gegenstand, der wird durch irgendein Prädikat näher bestimmt. Wenn ich beim Aussagesatz auf der einen Seite was mache, passiert gleichzeitig auf der anderen Seite was. Wenn ich hier der Baum einsetze, dann ist hier gar nicht mehr viel möglich. Es ist noch wahnsinnig viel möglich, aber nicht alles möglich. Ich habe also schon vieles ausgegrenzt, was nicht mehr geht auf der Seite. Genau umgekehrt, wenn ich hier ein Prädikat einsetze, grün beispielsweise, oder ist grün oder grün sein, dann ist hier nicht mehr so arg viel möglich. Also, das sind noch Bäume, Frösche oder sonst Bullen oder sonst was möglich. Also immer, wenn man auf der einen Seite was macht, passiert auf der anderen Seite was. Beziehungsweise ist irgendwas nicht mehr möglich. Man hat schon was ausgegrenzt. Gleichzeitig sind aber Aussagesätze auch die basalsten Sätze überhaupt, in denen sich unser Wissen ausdrückt. Wenn wir das mal völlig reduzieren und hier alles negieren und hier auf der Seite alles negieren, dann haben wir bloß ist irgendwas Leeres. Irgendwas ist irgendwas. So. Man sieht schon, das ist selber schon ein Verhältnis. Das zeigt sich auch schon daran, wie vorhin, dass wenn man auf der einen Seite was macht, auf der anderen Seite was passiert, wie umgekehrt. Es ist immer schon ein Verhältnis gegeben. Lässt man das weg, dann ist gar nichts mehr möglich, also auch keine Aussagen mehr. Also das Basalste überhaupt, was übrig bleibt, ist dieses Ist. Im Deutschen hat man schön die Möglichkeit, alle Verben zu Substantive zu machen. Das Substantiv von ist, ist. Sein. Also Sein ist immer schon eine Relation. Ist immer schon ein Verhältnis. Wenn wir uns jetzt in dem Kosmos des Wissens oder der Sprache bewegen. Und dieses Verhältnis, wenn dieses Verhältnis völlig bestimmungslos gedacht wird, also hier keine Bestimmungen und hier keine Bestimmungen sind, dann sagt dieser Satz natürlich nichts aus. Deswegen Sein und Nichts, also jetzt nur an dem Beispiel, bei Hegel ist das noch wesentlich radikaler und basaler gedacht, deswegen hat er am Anfang auch keinen Satz, sondern nur Sein, reines Sein, das ist ja nicht mal ein Satz. Deswegen ist das Sein und das Nichts dasselbe. Also der Satz, das Sein ist das Nichts, wäre jetzt, ist ein anderer Satz als ein Aussagesatz. Weil wir haben hier kein Subjekt und hier kein Prädikat. Also das Sein ist nicht näher bestimmt durch das Nichts, wie der Baum ist grün. sondern wir haben hier was anderes. Nämlich einen Satz, der irgendwas vorführt. Das ist eine andere Satzform. Wir können hier nämlich unterschiedliche Akzente aussetzen. Das Sein ist das Nichts oder das Sein ist das Nichts. Je nachdem, wie man den Akzent setzt, hat man auch andere Bedeutungen.
Und das ist dann auch der spekulative Satz.
Das nennt Hegel spekulativer Satz. Spekulation leitet sich her von Spiegel, Spekulum oder auch von Spekulare, erspähen. Also nicht wie im Alltagsdenken spekulativ ist irgendwie Fantasien walten lassen oder sowas, sondern ein Späher prüft ja auch sein Gelände, auf dem er sich bewegt. Also spekulative Sätze, die zeigen auch was, weil sie spiegeln und sie prüfen gleichzeitig auch was. Und sie prüfen sich selber. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass das reine Sein ein Subjekt jetzt wäre und es durch das Nichts dann als Prädikat näher bestimmt sei. Denn sowohl das reine Sein wie auch das Nichts sind ja beide unbestimmt. Hinsichtlich ihres Inhalts sind sie identisch. Hinsichtlich ihrer Form bzw. ihrer Funktion sind sie nicht identisch. Das reine Sein ist das Nichts, ist also eine Vorführung von Identität, der Identität und Nicht-Identität. Zugleich ist dies eine Formel, die Bewegung vorführt. Weil wir werden ja ständig hin und her geworfen. Also das ist der nächste wichtige Punkt. Denn bei dialektischen Sätzen haben wir es nicht mit starren Definitionen zu tun. Dialektische Sätze zeichnen sich durch eine innere Dynamik aus. Denn im Vorstellen von Sein und Nichts bilden wir einmal eine Vorstellung des Identischseins des einen Satzmoments. Also ein Identischseins des einen Satzmoments mit dem anderen. Und einmal ein Nicht-Identischsein des Satz, des einen Satzmoment mit dem anderen Satzmoment. Mal stellt es sich so dar, mal stellt es sich anders dar. Je nachdem, wie wir den Satz "Das Sein ist das Nichts" akzentuieren. Zwischen den beiden notwendigen und gleichfalls schlüssigen Argumentationsformen, nämlich dass sie identisch seien und dass sie nicht identisch seien, werden wir sozusagen hin und her geworfen. Wir sind von diesen beiden Möglichkeiten irritiert, die uns in Bezug auf den Fortgang des Bestimmens dann auch stören. Da dies unbefriedigend ist, stellt sich zwangsläufig die Frage ein, stimmt nun das eine, dass Sein und Nichts identisch sind, oder stimmt nun das andere, dass sie nicht identisch sind? Der Gang der Argumentation ist bei Hegel darum folgender. Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern dass das Nichts ins Sein und das Nichts ins Sein nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Aber ebenso ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern dass sie nicht dasselbe, dass sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt, untrennbar sind und jedes in sein Gegenteil verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des einen in das andere. Das Werden, eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat. Also das war das längere Zitat, das ist natürlich harter Tobak und deswegen gliedern wir das mal ganz langsam nochmal auf. Unsere Vorstellung vom reinen Sein ist in die von Nichts übergegangen und umgekehrt, wenn wir sagen, das reine Sein ist Bestimmungslosigkeit. Und wenn wir uns das Nichts vorstellen, und sagen, das ist die Bestimmungslosigkeit, dann landen wir sowieso wieder beim Sein. Wir erfahren hierbei in elementarer Weise Bewegung. Und diese elementare Form des ständig Anderswerdens, des mal so, mal anders Seins, ist das Werden. Es ist eine höherstufige Vorstellung, die sich zwangsläufig einstellt, um sich dieses Irritiertsein vorzustellen. Es ist somit eine erste elementare Form der Reflexion, eine Reflexion an sich, wenn das Irritiertsein der möglichen Bestimmungen selbst in Betracht gezogen wird. Darum ist das Werden ein erster möglicher Bestimmungsversuch dieser elementaren Form von Bewegung. Das Werden ist die Kollektivbestimmung des Übergangs vom Sein zum Nichts und vom Nichts zum Sein. Bei der näheren Betrachtung des Werdens führt Hegel eine wichtige Unterscheidung ein, nämlich die von Getrenntsein und Unterschiedenheit. Sein und Nichts sind laut Hegel zwar absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt und untrennbar. Also auch schon bei diesem Aussagesatz, das ist genau der Punkt, wenn auf der einen Seite was passiert, passiert gleichzeitig auf der anderen Seite auch was. Im Gegensatz zur Trennung besagt der Ausdruck Unterschiedenheit, dass Verschiedenes aufeinander bezogen ist. Also das Sein ist auf das Nichts bezogen und das Nichts ist auf das Sein bezogen. Und zwar in der Bewegung vom Sein zum Nichts und vom Nichts zum Sein. Wir haben angefangen, zunächst mal alles zu negieren. Und wir werden sozusagen wieder auf unsere Füße zurückgeworfen, wenn wir jetzt meinen, wir hätten was absolut Bestimmungsloses, weil schon in diesem hätten wir nämlich vergessen, dass wir schon etwas getan haben, nämlich negiert. Und der Gegenstand, der Vorstellungsgegenstand, führt uns dieses Vergessen selber vor. Der führt uns nämlich vor, dass sobald da was passiert, bewegt sich was. Nämlich sobald ich sage reines Sein, lande ich sofort beim Nichts. Sobald ich mir ein reines Nichts vorstelle und das als Vorstellungslosigkeit auch noch charakterisiere, lande ich beim Sein. Weil das Sein sollte ja die Vorstellungslosigkeit, also das, ja, die Vorstellung, die nichts vorstellt, sein. Und insofern ist auch das, was wir hier machen, nicht eine konstruktive Bestimmung, da kommt jetzt immer mal was dazu, sondern es reflektiert immer auf die eigenen Voraussetzungen, das, was man schon eigentlich schon getan hat. Beim Übergang von Sein und Nichts zum Ansicht des Werdens ist noch keine Unterscheidung der Bewegung vorhanden. Also es ist wurscht, ob ich jetzt vom Sein zum Nichts oder vom Nichts zum Sein, weil die sind ja eh beide inhaltlich gleich. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob ich mich jetzt vom Sein zum Nichts oder vom Nichts zum Sein bewege. Inhaltlich gesehen. Von der Form her schon. Ich kann einmal sagen, ich akzentuiere Sein und gehe zum Nichts über. Oder bin beim Nichts gelandet, sagen wir mal so. Oder ich akzentuiere das Nichts und bin beim Sein gelandet. Also wir erfahren, da dieses Hin- und Hergeworfenwerden, wenn wir uns das, wenn wir uns das reine Sein vorzustellen versuchen, landen wir sofort beim Nichts, das habe ich ja gerade aufgezeigt, und haben wir andererseits eine Vorstellung vom Nichts, so treffen wir auf dieselbe Bestimmungslosigkeit wie beim reinen Sein. Indem wir das reine Sein mit dem Nichts und umgekehrt in Bezug setzen, erfahren wir die Möglichkeit einer elementaren Bestimmung, nämlich überhaupt etwas in Bezug zu setzen. Das ist nämlich der Witz dran. Es ist immer schon was in Bezug gesetzt. Und das fixierte Denken denkt immer, jetzt bin ich beim Sein. Aber selbst schon bei so einem Aussagesatz zeigt sich, dass das immer schon eine Bezugssetzung ist. Das Sein ist schon ein Verhältnis. Man kann nicht hinter dieses Verhältnis zurück. Bei allen Verhältnissen hat man das, dass man in den Verhältnissen ist und nicht dahinter zurück kann. Also wir können jetzt auch unterscheiden innerhalb dieser Bewegung, ob wir jetzt vom Sein zum Nichts oder vom Nichts zum Sein übergehen. Sobald wir wissen, wir haben eine Bezugssetzung, können wir auch sagen, in welche Richtung wir gehen. Von der einen Seite zur anderen oder von der anderen Seite zur einen. Also stellt sich ein Verhältnis immer schon dar als mindestens zwei Bezüge. Und den ersten, den jetzt vom und den einen Bezug, nämlich den vom Sein zum Nichts, den bezeichnet Hegel als Vergehen. Und den zweiten Bezug vom Nichts zum Sein, den bezeichnet Hegel als Entstehen. Und weiter bezeichnet dann Hegel diese zwei Bezugsrichtungen und Bezugssetzungen als Momente des Werdens. Momente können also sowohl Aspekte als auch zeitliche Einheiten sein, etwa Zeitpunkte. Als Aspekte bezeichnen die Momente Vergehen und Entstehen, laut Hegel, die Ungetrenntheit des Seins vom Nichts und vom Nichts zum Sein. Es schwingt aber auch noch eine weitere Wortbedeutung mit, die auf Dynamik verweist, analog der Mechanik, bei der man ja von Drehmomenten oder Antriebsmomenten spricht. Also Moment hat so einen Doppelcharakter von Aspekt und Bewegung. Dem Anderswerden oder dem Werden liegt eine elementare Zeitlichkeit zugrunde. Und es wird in dieser Dynamik eine Art elementarer Antrieb, eine erste basale Form des, wie Hegel das nennt, Trieb des Bestimmens oder man kann auch sagen Antrieb des Bestimmens erfahren. Die Momente treiben deshalb einmal vom Sein zum Nichts und das andere Mal vom Nichts zum Sein. Beim Vergehen wird das Sein als unmittelbar genommen und von ihm die Verbindung zum Nichts hergestellt. Also beim Vergehen sage ich, Sein ist jetzt das Unmittelbare und ich gehe zum Nichts. Beim Entstehen ist das Nichts das Unmittelbare und ich gehe zum Sein über. Also man darf sich jetzt nicht irritieren lassen von den Bezeichnungen. Entstehen und Vergehen, das klingt alles so organisch, sondern man muss das jetzt einfach mal als Bezüge sehen. Also einmal ist das Nichts die Bezogenheit zum reinen Sein und das andere Mal das Sein die Bezogenheit zum Nichts. Das Vergehen. Das, was ich jetzt zunächst so unmittelbar nehme. Ja.
Das Mittelbare ist nicht spezifizieren.
Bisher habe ich noch gar nichts Mittelbares, weil ich sage unmittelbar das und ist ein Bezug hierzu. Vermittlung wäre dann das Werden. Also das auf beiden Seiten. Also das ganze Verhältnis ist eigentlich dann erst die Vermittlung.
Kannst du dann das Vermitteln erklären, wenn es dann kommt?
Ja, machen wir erstmal noch genau. Vergehen und Entstehen bezeichnen also zwei Bewegungsrichtungen dieser Bezugssetzungen. Wenn ich die Bezugssetzung jetzt als Bezugssetzung habe, also wenn ich jetzt sage, vom Sein zum Nichts der Bezug, das Sein unmittelbar nehmen und den Bezug zum Nichts herstellen, habe ich mittelbar auch den Bezug wieder zum Sein. Schon hatten wir vorher, nämlich wir sind immer noch beim reinen Sein, das keine Bestimmungen hat und wir sind immer noch beim Nichts. Also wir haben eine vermittelte Unmittelbarkeit sozusagen. Und wir haben, wie schon vorhin gesehen, wir können nicht hinter das Verhältnis. Und das Verhältnis ist schon Vermittlung. Entstehen und Vergehen sind Möglichkeiten von Inbezugsetzungen mit unterschiedlicher Akzentsetzung, da einmal unmittelbar vom Sein ausgegangen wird und einmal unmittelbar vom Nichts. Entstehen und Vergehen sind insofern gegenteilige Richtungen. Das Werden bezeichnet dann ein Verhältnis aus zwei unterschiedlichen Bezugsetzungen. Oder man kann auch ganz allgemein sagen, es ist das Verhältnis von Bezügen. Das Werden ist in sich widersprüchlich, nämlich es ist zugleich Entstehen und Vergehen. Das Werden ist eine einfache Totalität. Der Begriff Totalität bezeichnet nicht einfach eine Summe von einzelnen Elementen. In unserem Fall wäre das Sein und Nichts und das halt zusammen gesummt, addiert, sondern Totalität ist ein begriffenes, dynamisches Verhältnis von Beziehungen. Die Beziehungen sind dabei Beziehungen zwischen Extremen, auch in unserem Fall. Das Werden ist also Totalität und gleichzeitig Aufhebung von Sein und Nichts. Aufhebung meint zum einen Bewahren. Es bewahrt die beiden Extreme Sein und Nichts, aber es bewahrt auch ihren Unterschied. Aufhebung meint aber auch Beseitigen. Es beseitigt die Unmittelbarkeit, den Schein als Unmittelbarkeit oder die Unmittelbarkeit als Schein, sondern es zeigt, dass drittens Sein, zum Beispiel bei uns jetzt Sein und Nichts immer schon miteinander vermittelt, in sich verschränkt sind, also ein dynamisches Gefüge darstellen mit widersprüchlichen Bewegungsrichtungen, nämlich Entstehen und Vergehen. Und deswegen ist das Werden sozusagen die höhere Stufe in dieser Aufhebung. Ohne dass jetzt den Widerspruch beseitigt hätte, der ist da drin auch aufgehoben. Mit dem Begreifen von sich widersprüchlich entwickelnden Verhältnissen lässt sich nicht nur Bewegung im Allgemeinen, sondern es lassen sich auch Zirkulationsprozesse begreifen, die sich nicht identisch reproduzieren. Insofern lässt sich Geschichte rekonstruieren und nachvollziehen. Aber rekonstruieren, nicht nacherzählen, das ist ein Unterschied. Man geht immer vom Gewordenen auf das Werden zurück. Zirkulationsprozesse, die sich nicht identisch reproduzieren, sind etwa wahre Geld-Kapital-Zirkulation, bei dem der Kreislaufprozess beständig seine Form wechseln muss. Der Warenkörper geht in Geldkörper über, dieser in Kapitalkörper und wieder zurück in Warenkörper und so weiter. Wir hatten das ja schon beim Fetischismus-Nachmittag. Und dabei werden die eigenen Voraussetzungen beständig revolutioniert. Das meint dieses Nicht-Identische. Es hebt auch immer die Voraussetzungen wieder auf. Der Kreislaufprozess ist kein in sich geschlossener, es taucht nicht immer wieder dasselbe auf, sondern er revolutioniert seine eigenen Voraussetzungen. Im alltäglichen Denken dagegen werden solche Prozesse auf ihre Resultate hin fixiert. Ihre Vermittlungen werden ausgeblendet. Das macht auch das Schwierige jetzt bei diesem Beispiel aus. Man klebt immer sofort am Sein oder man klebt sofort am Nichts. Die beständigen Umwälzungen der Voraussetzungen erscheinen im alltäglichen Denken als Naturgewalten, die über einen herbrechen. Man wird, jetzt auch selbst in diesem kleinen Beispiel, man wird ständig hin und her geworfen. Was stimmt denn jetzt nun? So. Eine dialektische Rekonstruktion solch katastrophischer Prozesse, also wie die nicht identische Reproduktion und Zirkulation. Entlarvt durch die Darstellung zugleich auch das alltägliche Denken als Ideologie. Darum ist die Darstellung, wie Marx sagt, zugleich Kritik. Eine solche Kritik verweist hinsichtlich des Inblicknehmens der Totalität der Verhältnisse darauf, dass wenn man bloß an den einzelnen Elementen oder Momenten des Gesamtzusammenhangs herumdoktert, aber nicht die Totalität aufhebt, sich zwar einzelne Inhalte und Bewegungsrichtungen ändern können, aber das Verhältnis dieser Verhältnisse letztendlich unangetastet bleibt. Somit ist das Begreifen von Verhältnissen, und das habe ich jetzt versucht im Kleinen aufzuzeigen, somit ist das Begreifen von Verhältnissen zugleich eine Kritik an Fixierungen und an Borniertheiten. In ihrer rationalen Gestalt, schreibt Marx, ist die Dialektik den Ideologen und ihren doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein Gräuel, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt. Jede gewordene Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffasst, sich durch nichts imponieren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär ist. Warum ist Dialektik kritisch und revolutionär, wie Marx behauptet? Sie ist kritisch und revolutionär, weil Verhältnisse können sich als solche verselbstständigen, können blind wirken oder sich automatisch, quasi automatisch entwickeln. Die gegenteiligen Momente bzw. die Extreme, die Gegensätze können sich als fixierte sowie als voneinander getrennte darstellen. Sie setzen sich als verdinglicht oder personalisiert und treten einander als fremde Macht gegenüber. Bei einem Verhältnis von Verhältnissen, also Totalität, erscheint sehr oft das eine als das andere, quid pro quo hatten wir das ja auch schon beim Fetisch, beziehungsweise ein Teil erscheint als das Ganze. Solche Verkehrungen, die Ausgangspunkt für Ideologien sind, lässt sich im dialektischen Nachvollzug entlarven. Dialektik löst Fixierungen auf, überführt diese Fixierungen in ein dynamisches Verhältnis oder zeigt auf, dass die Fixierungen letztendlich Schein sind. Insgesamt ist Dialektik damit defetischisierend. Sie wirkt bornierten Vorstellungen gegen, beziehungsweise können sich diese aufbrechen lassen. Wir sahen ja schon, immanente Kritik kann gar nicht anders als eine dialektische sein. Und Dialektik kann andersrum wieder gar nicht anders als kritisch sein. Kritik und Dialektik bedingen sich gegenseitig. Immanente Kritik ist immer dialektische Kritik, sonst ist sie nicht. Wie auch Dialektik eine kritische Dialektik sein muss, sonst ist sie eine Halbheit oder konzeptive Ideologie, also eine Ideologie, wo ein Konzept dahinter steckt. Das muss jetzt kein bewusstes sein, aber das nach halt einem automatischen Programm abläuft. Da kommen wir jetzt zum Schluss. Fassen wir für die Diskussion das Vorgetragene mal auf zwei Punkte zusammen und verallgemeinern sie zu einem Ausblick. Die dialektische Rekonstruktion und Darstellung ist zugleich Kritik der verschleiernden Funktionen der Kategorien menschlicher Praxis. Kategorien sind in diesem Fall so etwas wie Handlungsregeln. Dialektik löst immanent die Verflechtungen von gesellschaftlichen Bornierungen und die daraus entspringenden alltäglichen Vorstellungen, also die Alltagsreligion, auf. Sie kehrt im Idealfall Verselbstständigungen um, zeigt auf, dass sich hinter scheinbaren Trennungen und Getrenntheiten oder Fixierungen Vermittlungen abspielen, Vermittlungsprozesse stattfinden, indem die Dialektik bei denjenigen Sachverhalten, die sich als unmittelbar darstellen, auf die Voraussetzungen und auf die Bedingungen reflektiert und diese erforscht und ergründet, zeigt sie wieder auf, dass man es mit Vermittlungen zu tun hat und vor allem mit Verhältnissen. Immanente Kritik ist notwendigerweise immer auch Selbstkritik. Sie lässt sich vom Stoff, den sie sich aneignet und in dem sie sich bewegt, irritieren. Das heißt, sie muss permanent auf ihr eigenes Vorgehen reflektieren, dieses gegebenenfalls korrigieren. Insofern kann immanente Kritik nicht schon dasselbe sein wie eine starre, etwa sozialwissenschaftliche Methode, die man dem Stoff überstülpt. Sie geht zwar methodisch vor, muss aber immer ihre Methoden immer wieder gegenstandsadäquat ändern und prüfen und hat damit keine die Methode. Damit ist immanente Kritik, will sie nicht dogmatisch enden, permanente Selbstreflexion. Ja, damit lasse ich es mal bestehen. Ich glaube, es gibt genug Fragen und Stoff, wo man vielleicht noch an anderen Beispielen, vielleicht auch am wahre Geldverhältnis einiges aufzeigen kann, was da das Verhältnis als Verhältnis meint. Okay, machen wir ein paar Minuten Pause.